Guten Morgen. Kennt ihr Jackie Robertson? Ich kannte ihn bis vor ein paar Wochen auch noch nicht. Eigentlich könnte man ihn kennen, wenn man sich ein bisschen mit Sport beschäftigt und vielleicht ein bisschen mehr mit amerikanischem Sport. Und zwar ist Jackie Robinson der erste schwarze Baseballspieler der Geschichte gewesen. Und manche von euch, die wissen das vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht in Amerika, da war das noch bis, in Mitte des letzten Jahrhunderts, dass es eine ganz starke Rassentrennung gab. Also dass die Toiletten getrennt waren für die Weißen, für die Schwarzen. Alles war irgendwie getrennt zwischen Schwarz und Weiß. Und genauso war es auch im Sport, im Baseball so, dass die Weißen nur mit sich gespielt haben und die Schwarzen hatten ihre eigenen Ligen. Und dieser Jackie Robinson, das war der Erste, der es gewagt hat, in diesen weißen Sport hineinzugehen. Und da war ein Mann, Mr. Ricky. Und dieser Mr. Ricky, das war der Präsident von so einem Baseballverein, von den Brooklyn Dodgers. Und dieser Mr. Ricky, der hat sich auf die Fahne geschrieben, der wollte die Rassentrennung in diesem Sport beseitigen. Und dann hat er geschaut, welchen schwarzen Sportler gibt es, der zum einen richtig, richtig gut ist. Ich brauche den besten schwarzen Spieler, hat er gesagt. Und er hat gesagt, ich brauche den besten schwarzen Spieler, aber ich brauche einen Mann, der Format hat. Ich brauche einen Mann, der mutig ist, der stark ist. Denn der Weg als einziger Schwarzer in diese weiße Männerdomäne, der war nicht einfach. Und dann hat er diesen Jackie Robinson gefunden. Und dieser Jackie, der lief dann in der Saison 1945-46 als erster schwarzer Spieler mit der Rücknummer 42 auf das Spielfeld. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das gar nicht so ein einfacher Spaziergang war, sondern dass dieser Jackie einige Einschüchterungen irgendwie erlebt hat. Über die nächsten Jahre seiner Karriere wurde er von den weißen Spielern fertig gemacht. Er wurde auf dem Spielfeld fertig gemacht, er wurde neben dem Spielfeld fertig gemacht, seine Frau wurde fertig gemacht, weil er schwarz war. Und die weißen Männer eigentlich diesen schwarzen Mann in ihrem Sport nicht haben wollten. Es waren aber nicht nur die weißen Spieler, die etwas gegen ihn hatten, sondern auch die ganzen Zuschauer hatten etwas dagegen, dass auf einmal so ein schwarzer Mann in diesen weißen Sport kam. Und viele Einschüchterungen hat dieser Jackie Robinson erleben müssen. Meterweise Briefe sind in seinen Briefkasten gelandet, wo Leute ihn bedroht haben, seine Familie bedroht haben. Und er hat richtig viel durchmachen müssen. Und er war aber ein Mann mit Charakter. Er war ein Mann mit Identität und mit Stärke und mit Mut. Und er hat nicht aufgegeben, sondern er hat sich trotz diesen ganzen Einschüchterungsversuchen ist er stark geblieben und hat sich nicht gewehrt, sondern hat versucht, die Aufgabe, die vor ihm lag, zu meistern. Und 1962 wurde dieser Jackie Robinson dann in die Hall of Fame aufgenommen. Das ist gar nicht so ganz einfach, in diese große Ehre zu bekommen. Aber die Leute, die haben mit der Zeit gemerkt, okay, so wie wir mit den Schwarzen umgehen, das ist nicht in Ordnung. Und heute gibt es sogar so den sogenannten Jackie Robinson-Tag. Da werden einmal im Jahr alle Spieler im Baseball mit der Rücknummer 42 ausgestattet und sie laufen zur Ehre dieses Mannes auf das Spielfeld und wollen damit zum Ausdruck bringen, das, was er damals gemacht hat, trotz diesen ganzen wirren Einschüchterungsversuchen und Problemen, die er hatte, das wollen wir ehren. Und als ich so diese Biografie gelesen habe, und da gibt es auch einen Film zu, als ich diesen Film gesehen habe, da musste ich irgendwie so denken, wie geht's uns eigentlich mit Einschüchterungen? Werden wir nicht vielleicht auch eingeschüchtert? Vielleicht werden wir nicht unbedingt wegen unserer Hautfarbe eingeschüchtert. Vielleicht ist es aber so, und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr, weiß nicht, aufgrund eurer zu großen Nase oder zu langen Beinen oder zu dicken Bauch eingeschüchtert wurdet, wo Leute euch gezeigt haben, so wie du aussiehst, so wie du bist, hast du hier nichts zu verlieren. Der Alfred Zang, der hat letzte Woche irgendwann gesagt, dass er im Fußball immer als Letztes gewählt wurde und ihm eigentlich auch gezeigt wurde, dass er da eigentlich gar nicht so richtig was zu suchen hat. Ne? Also ich glaube, wir haben alle etwas, wir kennen das irgendwie, ja, dass wir eingeschüchtert werden. Wir werden aber, glaube ich, auch aufgrund unseres Glaubens eingeschüchtert, weil wir zu Jesus stehen. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht war da mal ein Chef oder ein Arbeitskollege, und der oder die haben euch ganz schnell deutlich gemacht, dass den Glauben, den ihr an Jesus habt, dass ihr damit gar nicht auftanzen braucht. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass euer Chef, als er mitbekommen habt, dass ihr Christen seid, dass er euch gesagt hat, unter keinen Umständen dürft ihr in dieser Firma über diesen Jesus reden. Und vielleicht ist es in Deutschland gar nicht so ganz häufig, wobei ich auch glaube, dass das schon auch vorkommt. Aber wir kennen alle Nachrichten, wo auf der Welt Christen aufgrund ihres Glaubens eingeschüchtert werden. Open Doors, eine Organisation, die kümmert sich da ganz stark um diese verfolgten und eingeschüchterten Christen und die will darauf aufmerksam machen. Aber ich glaube auch in Deutschland, in Schulen, in Universitäten, in Kindergärten, da werden Mitarbeiter eingeschüchtert und da wird ihnen eingetrichtert, ihr dürft hier auf der Arbeit nicht über euren Glauben sprechen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie können wir denn trotz dieser Einschüchterung, die wir vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger so erleben, wie können wir trotzdem unseren Glauben leben? Wie können wir trotzdem stark und mutig sein? Und ich glaube, dass diese Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, uns da helfen kann. Das ist nämlich das Schöne an Gottes Wort, dass Gott sein Wort gegeben hat, damit es uns in unserem Alltag hilft, ganz praktisch, dort, wo wir stehen. Und manche von euch, die stehen vielleicht gerade dort und sind eingeschüchtert. Für euch ist dieser Bibeltext. Manche von euch, die haben das vielleicht jetzt gerade nicht so in ihrem Job oder in ihrer Familie oder wo sie gerade sind. Aber auch für euch kann dieser Text ganz bedeutsam sein und vielleicht bereitet er euch auf etwas vor, was irgendwann mal euch in den Weg gestellt wird. Und die Gemeinde damals, mit der wir uns ja gerade so ein bisschen beschäftigen, die wurde auch eingeschüchtert. Und die Frage ist ja, wie ist es dazu gekommen? Wieso wurden die Leute damals eingeschüchtert? Und letzte Woche haben wir so das zweite Kapitel von der Apostelgeschichte abgehakt. Und wir haben gelernt, wie die Leute zusammen waren, wie sie Gemeinschaft gelebt haben. Und darauf schließt sich das Kapitel 3 an. Und in diesem Kapitel 3, da geht es los, dass Petrus und Johannes, das waren zwei Apostel, zwei Nachfolger Jesu, die sind in den Tempel gegangen eines Morgens und wollten zusammen beten. Und an diesem Tempel, da gibt es so ein paar Türen in diesen Tempel rein und da war die sogenannte schöne Pforte. Und an dieser schönen Pforte, da saßen immer Bettler. Und auch zu diesem Tag, wo Petrus und Johannes gerade in den Tempel wollten, saß ein Mann dort am Tempel und der hat gebettelt. Dieser Mann, der hat nicht nur gebettelt, sondern der war auch krank. Der war gelähmt. Der war von Geburt an gelähmt, konnte sich nicht bewegen, konnte nicht laufen. Er wurde morgens immer dorthin getragen, dann sollte er betteln und dann wurde er abends wieder abgeholt. Und Petrus und Johannes, die kommen dann an dieser schönen Pforte vorbei und sehen diesen Mann dort sitzen. Und dieser Mann, der guckt sie mit großen Augen an. Und Petrus und Johannes bleiben stehen und voller Erwartung wartet jetzt dieser gelähmte Bettler, dass Petrus und Johannes ihm etwas geben, eine Almose. Und Petrus und Johannes, die scheinen nicht ganz flüssig gewesen zu sein, wollten diesem Mann aber trotzdem helfen. Und dann sagt Petrus zu diesem Mann, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und in dem Moment greift er seine Hand und hilft ihm auf. Und ein Wunder ist geschehen. Dieser gelähmte Bettler kann auf einmal wieder stehen, nach 40 Jahren. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn sowas hier bei uns in Bayreuth in der Fußgängerzone passiert, dann würden da nicht alle Leute irgendwie dran vorbeigehen, sondern wenn da irgendwie so ein großes Spektakel passiert, dann bleiben die Leute stehen und schauen. Und genau das Gleiche ist auch damals passiert. Petrus und Johannes, die haben diesen Mann gesund gemacht und alle Leute in dem Tempel und in der Stadt, die kannten diesen Mann. Der war seit 40 Jahren dort und hat gebettelt und war gelähmt. Jeder wusste, der steht nicht einfach auf und geht dann nach 40 Jahren, denkt er sich, ja okay, dann stehe ich jetzt halt auf und gehe irgendwie rum. Sondern jeder wusste, dieser Mann war 40 Jahre gelähmt und es ist ein Wunder geschehen. Und es ist also nicht verwunderlich, dass die ganzen Leute, die dort das gesehen haben, außer sich waren. Ja? Und es sammelt sich eine Volksmenge um Petrus und Johannes. Und der Petrus, der sieht, okay, hier kommen jetzt ganz viele Leute zusammen und hier ist etwas ganz Großartiges passiert und er fängt an zu predigen. Das ist die zweite Predigt, die wir von diesem Petrus haben in der Apostelgeschichte. Und er erzählt diesen Leuten, die gerade dieses Wunder miterlebt haben, nicht wir waren es, die diesen Mann gesund gemacht haben, sondern Jesus Christus war das. Und dann erzählt Petrus von diesem Jesus Christus und dass dieser Jesus Christus der Typ ist, von dem in dem Alten Testament schon auf jeder Seite gesprochen wird. Und jetzt sind wir in Kapitel 4, am Anfang von Kapitel 4, und das ist die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Und es war dann nämlich so, dass die Priester und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das war so die theologische Elite der damaligen Zeit, die haben das natürlich auch mitgekriegt, dass da gerade irgendwas ganz Großes am Gange ist und dass dieser Petrus und der Johannes dort über diesen Jesus reden. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten was dagegen, dass dieser Petrus und Johannes über Jesus redet. Die haben gesagt, Petrus und Johannes, das sind Lügner, dieser Jesus, das ist ein Schwindler, und insgeheim waren sie eigentlich nur neidisch. Insgeheim waren sie neidisch, dass Petrus und Johannes und die ersten Nachfolger Jesu so einen großen Einfluss auf das Volk hatten. Und diese Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Priester, die kommen dann also zu dieser Menschenansammlung, wo Petrus gerade gepredigt hat, und die nehmen Petrus und Johannes mit. Stecken sie ins Gefängnis und buchten sie erstmal über Nacht ein. Das Interessante ist, dass aufgrund dieser Predigt und dieses Wirkens von Petrus und Johannes ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und wir steigen jetzt ein, wir lesen einen etwas längeren Abschnitt. Ihr könnt hier vorne mitlesen oder ihr lest bei euch mit. Auf jeden Fall ist es so, am nächsten Tag holen die Pharisäer und Schriftgelehrten Petrus und Johannes aus dem Gefängnis und stellen sie vor Gericht und stellen ihnen eine Frage. Und da heißt es in Apostelgeschichte 4, ich lese ab Vers 7, mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welcher Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Den habt ihr kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln. Und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren? Überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen, und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt. Und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Petrus und Johannes und die ganze Gemeinde, die wurden von außen eingeschüchtert. Da waren Menschen, die nicht wollten, dass sie über diesen Jesus reden. Das Schlimme ist, dass es eigentlich Menschen waren, die auch Gott geliebt haben, die eigentlich sich auch in der Bibel, im Alten Testament auskannten. Aber es waren genau die, die sie eingeschüchtert haben und die ihm verboten haben, über diesen Jesus zu reden. Und Petrus und Johannes und die ganze Gemeinde, die haben zwei Dinge verstanden, die ihnen geholfen haben, dann zu sagen, urteilt selbst, ob es recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Die voller Mut und voller Stärke, trotz diesen äußeren Einschüchterungsversuchen, die Botschaft von Jesus weitergetragen haben. Und ich glaube, dass diese zwei Dinge, die Petrus und Johannes und die ganze Gemeinde verstanden haben, auch uns heute helfen können, damit wir den Einschüchterungen, die wir vielleicht im Moment erleben, vielleicht aber auch irgendwann erleben werden, ihnen zu begegnen und auch stark zu sein und mutig zu sein und von Jesus zu erzählen. Das Erste, was Petrus und Johannes verstanden haben, ist, dass sie vertrauten, dass der Heilige Geist zur rechten Zeit die rechten Worte geben wird. Wir haben das gelesen in den Versen 7 und 8. Da fragen die Pharisäer den Petrus und Johannes, in welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan und redet ihr? Und dann heißt es in Vers 8, und voll Heiligen Geist sprach Petrus. Also Petrus, der plappert nicht einfach irgendwie drauf los und versucht sich irgendwie seine eigenen Gedanken zu machen und versucht diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, die gerade dabei sind, ihnen eigentlich eine Ohrfeige zu geben, zu begegnen, sondern es ist der Heilige Geist, der durch sie spricht und der Dinge in den Zuhörern, in den Anklägern bewirken, die großen Einfluss, großen Eindruck machen. Denn da heißt es dann ja in Vers 13, dass das, was Petrus und Johannes gesagt haben, tiefen Eindruck bewirkt hat bei den Anklägern. Und das war nicht nur, weil sie aus der Provinz waren, weil sie irgendwelche Fischer waren, die von nichts eine Ahnung haben, sondern es hat tiefen Eindruck auf die Ankläger gemacht, weil sie sich so gut in Gottes Wort auskannten und Gottes Wort in einer Art und Weise ausgelegt haben, die die Ankläger, die Pharisäer und Schriftgelehrten so gar nicht kannten. Und der Lukas, der scheint da einen ganz besonderen Wert drauf zu legen, dass es der Heilige Geist war, der Petrus die rechten Worte zur rechten Zeit gegeben hat. Und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir eine Stelle eingefallen, wo Jesus schon im Vorfeld seine Jünger darauf aufmerksam gemacht hat, dass irgendwann einmal Verfolgung und Einschüchterung kommen werden, aber dass genau in diesen Zeiten nicht sie sich die Worte zurechtlegen sollen, sondern dass es der Heilige Geist sein wird, der die rechten Worte zur rechten Zeit geben wird. Und in Lukas 21, da sagt Jesus dann, als er seine Jünger darauf vorbereitet, meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben. Und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Und in Markus 13 ist eine andere Stelle, wo Jesus genau über das gleiche Thema redet, über die Einschüchterungsversuche von außen. Da sagt Jesus dann, nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Und das ist genau das, was Petrus und Johannes in dieser Situation erlebt haben. Sie haben erlebt, dass es nicht ihre Worte waren, die Eindruck auf die anderen Leute gemacht haben, sondern es war der Heilige Geist, der ihnen die rechten Worte zur rechten Zeit gegeben hat. Und was ich daran so schön finde, ist, dass Jesus schon bevor diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, passiert ist, den Jüngern eine Zusage gemacht hat. Jesus hat den Jüngern eine Zusage gemacht, wenn ihr in diese und jene Situation kommt, dann seid euch gewiss, dass nicht ihr reden braucht, nicht ihr euch verteidigen müsst, sondern ich derjenige bin, der durch euch redet. Und dieser Zusage konnten die Jünger vertrauen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Worte Jesu erinnert haben. Auf jeden Fall war es etwas, was Jesus vorausgesagt hat, was dann tatsächlich geschehen ist. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte weiter anschauen, immer, wenn irgendeiner aus der Gemeinde vor irgendwelchen Menschen standen, vor irgendwelchen Gerichten oder sonst irgendwie was, dann war es immer der Heilige Geist, der ihnen die rechten Worte zur rechten Zeit gegeben hat. Und sie vertrauten dieser Zusage. Und was ich so schön finde, ist, dass auch wir diesen Zusagen Jesu vertrauen können. Denn das, was Jesus dort in Lukas 21 gesagt hat, das galt nicht nur für die Jünger damals, sondern das gilt auch für uns heute. Auch wir dürfen den Worten Jesu vertrauen, wenn er sagt, ey, wenn ihr eingeschüchtert werdet, wenn ihr irgendwo nicht wisst, wie ihr handeln oder wie ihr reden sollt, dann könnt ihr mir vertrauen. Ich bin vertrauenswürdig. Das haben die Jünger damals erlebt, dass es der Heilige Geist war, den Jesus gesandt hat, der durch sie geredet hat. Und ich glaube, dass dieser Eindruck, den sie gemacht haben auf die Pharisäer, auf die Schriftgelehrten, auf die Priester, dass das wirklich nur etwas ist, was Gott bewirken kann. Denn diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren 5-mal schlauer als die Jünger. Die kannten sich auch ganz gut in Gottes Wort aus. Aber es war der Heilige Geist, der das Wort Gottes durch die Apostel zum Leben gebracht hat. Und dieser Weisheit Gottes, dem konnten die Ankläger, die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht widerstehen. Die Jünger, die haben also erlebt, wenn Menschen durch Einschüchterung versuchen, sprachlos zu machen, dann ist es der Heilige Geist, der sprachfähig macht. Das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen können und was die Jünger verstanden haben. Das Zweite, was die Jünger verstanden haben, ist, dass sie Botschafter für Jesus waren. Sie waren sich bewusst, dass sie Botschafter Jesu waren. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie stellen ihnen die Frage, aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Und die Jünger, die überlegen nicht lange und sagen, ja, so ganz genau wissen wir es nicht. Oder sie sagen auch nicht, wir waren das, wir haben das gemacht, wir sind hier die Tollen. Sondern sie stellen sich sofort einen Schritt zurück und sagen, es war Jesus Christus. Es war Jesus Christus, der diesen Mann gesund gemacht hat. Und es ist Jesus Christus, den ihr ans Kreuz gebracht habt. Es ist genau der Jesus Christus, der im Alten Testament auf jeder Seite steht. Es ist Jesus, durch den allein Menschen zu Gott in Beziehung treten können. Es ist genau dieser Jesus gewesen, der das hier heute vor euren Augen getan und gesagt hat. Die Jünger, die verstanden sich also in gewissem Sinne als Botschafter Jesu. Und das haben wir ja schon in der ersten Predigt vor 5 oder 6 Wochen. Michael Kortmann hat uns eben so ein bisschen eine Einführung darum gegeben. Wurde schon deutlich. Die Jünger, die verstanden sich als Zeugen, als Botschafter Jesu. Und wenn man sich mal ein bisschen Gedanken darüber macht, was denn so ein Botschafter eigentlich ausmacht, dann ist es doch eigentlich, dass er nicht sich selbst vertritt. Ein Botschafter vertritt nicht sich selbst, nicht seine Interessen, sondern der Botschafter, der vertritt sein Land oder die Organisation oder was auch immer, da, für die er Botschafter ist. Und wenn, nehmen wir mal an, der deutsche Botschafter in irgendein Land reist und, weiß ich nicht, irgendeinem Land irgendwelche Sanktionen auferlegen möchte und dem anderen Land, passt das denn irgendwie nicht, dann sagt doch der Botschafter nicht, ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt hier irgendwelche Sanktionen auflege, sondern der Botschafter sagt, es tut mir leid, aber es sind nicht meine Sanktionen, die ich euch hier auftrage, sondern mein Land steht hinter mir. Er ist zwar der Ansprechpartner für dieses andere Land dann, aber er ist nicht derjenige, der das Problem irgendwie ist. Ja? Der Botschafter macht ja nicht die Sanktionen, sondern das Land, was ihn sendet, bringt die Sanktionen dann zu diesem anderen Land. Und deswegen muss er sich nicht eingeschüchtert fühlen oder muss er keine Angst haben, weil er repräsentiert ja nur. Und genau das Gleiche ist mit den Jüngern damals gewesen. Sie haben die Einschüchterungen nicht persönlich genommen, sondern sie wussten, dass Jesus sie beauftragt hat und dass Jesus eigentlich derjenige ist, mit dem die Leute, die angeklagt haben, ein Problem hatten. Und genau das Gleiche ist, hat Jesus schon bevor diese Situation passiert ist, hat er den Jüngern schon mit auf den Weg gegeben. Da hat er nämlich, und wir lesen gleich nochmal ein, zwei Stellen, da hat er nämlich den Leuten genau, seinen Nachfolgern genau das gesagt. Und wir lesen mal die Stellen, auch aus Lukas 21, in dem gleichen Kontext, wo Jesus über Verfolgung und Einschüchterung spricht. Da sagt Jesus dann: Aber noch bevor es zu dem allen kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen, genau das ist gerade passiert, und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Und an einer anderen Stelle: Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Mit anderen Worten sagt Jesus: Sie verfolgen nicht euch, sie schüchtern nicht euch ein, sondern sie sind gegen mich, der ich euch gesandt habe. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet, Botschafter Jesu Christi zu sein? Botschafter Jesu Christi zu sein bedeutet, dass Jesus sich vor seine Nachfolger stellt als ein Schutzschild. Jesus nimmt die Einschüchterungsversuche anderer, die Verfolgungen auf sich. Er stellt sich mit seiner Autorität vor seine Nachfolger. Jesus hat das damals getan, indem die Jünger das verstanden haben. Im Prinzip, also was sie verstanden haben, ist, dass sie nicht diejenigen sind, die auf der Anklagebank sitzen und die das Problem sind, sondern dass die Leute eigentlich mit Jesus ein Problem haben. Und Botschafter Jesu zu sein bedeutet, dass Jesus sich als Schutzschild vor seine Nachfolger stellt. Er ist dafür verantwortlich. Das Zweite, was bei einem Botschafter auch deutlich wird, ist, dass nicht der Botschafter die Ehre bekommt, sondern Jesus die Ehre bekommt. Jesus stellt sich als Schutzschild vor seine Nachfolger. Jesus ist es aber auch, der die ganze Ehre bekommt. Und das ist es, worum es den Jüngern gegangen ist. In keinem einzigen Vers geht es um die Jünger. Es geht hier nicht um Petrus, es geht hier nicht um Johannes, sondern es geht um Jesus. Es geht darum, dass Jesus groß wird. Es geht darum, dass den ganzen Leuten bekannt gemacht wird, dass Jesus derjenige ist, der rettet. Und das bringen die Jünger damit zum Ausdruck. Die Jünger, die haben verstanden, dass es der Heilige Geist ist, der zur rechten Zeit das rechte Wort gibt. Und die Jünger, die haben verstanden, dass sie nur Botschafter sind. Und dass Jesus sich vor sie stellt, als Schutzschild. Und dass Jesus die Ehre bekommt. Und das sind zwei Gedanken, mit denen auch wir den Einschüchterungen, die uns vielleicht im Moment begegnen oder vielleicht begegnen werden, umgehen können. Auch wir müssen uns da nicht Gedanken machen, was sollen wir sagen, sondern Jesus wird es sein, der zur rechten Zeit durch seinen Heiligen Geist die rechten Worte geben wird. Und wir dürfen uns bewusst sein, dass die Leute, die mit uns ein Problem haben, eigentlich mit einem ein Problem haben, der hinter uns steht, der viel, viel größer ist als wir, mit Jesus Christus nämlich selbst. Und ich musste da so an den letzten Büchertisch denken, den wir letztes Jahr gemacht haben, vor ungefähr einem Jahr. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem Mann. Und das ist mir so präsent, als wenn es gestern gewesen wäre. Dieser Mann, der kam an diesen Büchertisch. Ich weiß nicht, die von euch vielleicht dabei waren, vielleicht erinnert ihr euch. Und das war ein Mann, der hat sich tierisch darüber aufgeregt, wie wir es doch nur wagen können, hier so einen Quatsch über Jesus zu erzählen. Weil er sich mit ganz vielen esoterischen Sachen beschäftigt hat und meinte, dass er über alles eine Ahnung hat und dass die ganze Bibel ja von vorne bis hinten nur eine reine Lüge ist. Und er hat sich richtig aufgeregt. Und ich wusste, auf manche Fragen wusste ich keine Antwort, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich es zum einen nicht persönlich genommen, weil ich in dem Moment wusste, dieser Typ, der schreit jetzt nicht mich an. Der hat auch nicht ein Problem mit mir, sondern der hat ein Problem mit Jesus. Zum anderen glaube ich aber, dass ich ihm einige Dinge mit auf den Weg geben konnte. Wir haben zusammen die Bibel aufgeschlagen und dass dieses Wort zu ihm geredet hat. Und er ist dann irgendwie abgehauen, weiß nicht, ob er keine Lust mehr hatte oder ob irgendwas in ihm passiert ist. Aber ich glaube, dass nicht ich das war und nicht meine Worte, die da irgendwas bewirkt haben, sondern dass es der Heilige Geist war, der da geredet hat. Wie macht man das jetzt ganz praktisch? Gibt es irgendwie einen Knopf in uns? Gibt es irgendwie eine Kassette, die wir irgendwie reintun und einen Knopf drücken und dann spult der Heilige Geist irgendetwas aus uns heraus? Sind das die richtigen Worte zur richtigen Zeit? Wie können wir das denn schaffen, dass wir immer wieder den Mut und die Stärke haben, als Botschafter Jesu aufzutreten? Gibt es da irgendwie einen Knopf für? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch, dass die Geschichte noch gar nicht vorbei ist. Wir müssen nämlich noch mal ein bisschen weiterschauen. Dass der Heilige Geist zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und dass wir uns stark und mutig als Botschafter Jesu in diese Welt stellen können, hat mit Gebet zu tun. Und das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer wieder gelernt, dass es das Gebet ist, was der Schlüssel eigentlich zu allem ist. Und genauso ist es auch hier in dieser Geschichte der Schlüssel. Die Verse gehen dann nämlich weiter und ich lese nochmal ein paar Verse vor. Und zwar einfach nur die anschließenden Verse 23 bis 31. Als Petrus und Johannes dann nämlich fertig geredet haben und die Ankläger nichts erwidern konnten, weil sie von dieser Weisheit, die der Heilige Geist durch sie geredet hat, nichts entgegensetzen konnten, geht es dann so weiter. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat und das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesu verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch deinen Namen, deines heiligen Dieners Jesu, Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Was die Nachfolger Jesu damit zum Ausdruck gebracht haben, mit diesem Gebet, zu dem sie einmütig und gemeinsam zusammengekommen sind, ist, dass sie aus sich heraus nichts tun können, sondern dass es nur Gott ist, der ihnen das geben kann, was sie für diese jeweiligen Situationen dann brauchen. Man kann ganz viel aus diesem Gebet rausholen und ihr könnt das gerne in euren Hauskreisen noch tun. Aber was hier am deutlichsten hervorsticht, ist, dass die Jünger um Kraft beten, um Mut und um Stärke, damit sie diesen Einschüchterungsversuchen und dieser Verfolgung, die dann auch noch bald kommen wird, standhalten können. Und dass sie von diesem Jesus, der sie gerettet hat und der Liebe für die ganze Welt hat, erzählen können. Und das bringt Gebet eigentlich immer zum Ausdruck. Gebet bringt immer zum Ausdruck, dass wir Menschen es nicht können, sondern dass wir Gott brauchen, der die Dinge in uns bewirkt. Und dann lesen wir, dass als Bestätigung, als Reaktion auf dieses gemeinsame Gebet der Heilige Geist sie erfüllt und sie unerschrocken und mutig hinausgehen und frei von diesem Jesus erzählen, der ihnen alles gibt, was sie dafür brauchen. Und diese Geistausgießung, es ist kein zweites Pfingstereignis gewesen, sondern eher so zu verstehen, dass es eine Bestätigung Gottes war. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich rüste euch mit allem aus, was ihr braucht, um in euren Situationen, in denen ihr steht, auf dem Marktplatz, in den Familien, am Arbeitsplatz, stark zu sein, mutig zu sein und unerschrocken über diesen Jesus zu reden. Und wisst ihr, ich glaube, dass es gar kein Zufall ist, dass heute der vierte Sonntag im Monat ist. Wir haben letzten Monat, auch am vierten, angefangen, das gemeinsame Gemeindegebet zu starten. Weil es ist uns schon in einer anderen Predigt wichtig und deutlich geworden, dass es das Gebet ist, was der Schlüssel ist und was wir brauchen. Und ich glaube, ich wusste das, wo ich die Predigten so eingeteilt habe und vorbereitet habe, wusste ich noch überhaupt gar nicht, dass diese Predigt auch wieder auf den vierten Sonntag fällt. Aber ich glaube, es kein Zufall ist, sondern dass Gott uns heute eine Möglichkeit geben möchte, dass wir gemeinsam zusammenkommen können und gemeinsam beten können. Dass wir gemeinsam Gott bitten können, dass er uns ausrüstet mit all dem, was wir brauchen, um diesen Einschüchterungen, die vielleicht da sind oder die kommen werden, standhaft sein zu können. Und deswegen ist die Anwendung der heutigen Predigt eigentlich der heutige Abend. Ich lade euch nämlich ein, dass ihr heute um 18 Uhr für eine Stunde hier hinkommt und dass wir gemeinsam beten. Und wir werden uns um dieses Thema der Einschüchterung und der Verfolgung drehen. Wir wollen für uns beten, für uns persönlich, wenn irgendwo Einschüchterungen da sind aufgrund des Glaubens in euren Familien, auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, wo ihr auch seid. Wir wollen aber auch für die beten, die in der Welt eingeschüchtert werden. Und ich lade euch ein, dass wenn ihr eingeschüchtert seid oder werdet, dass ihr kommt. Wir wollen mit euch beten. Wenn ihr aber sagt, ey, schön und gut, aber im Moment werde ich nicht eingeschüchtert, das ist kein Problem. Ich kann meinen Glauben frei äußern und frei leben. Dann kommt trotzdem und betet für die, die vielleicht es nicht so gut haben wie ihr. Weil wir möchten, dass so viele wie möglich heute Abend kommen können und auch Familien kommen können, haben wir auch eine Kinderbetreuung. Das machen wir nicht einfach so, weil wir irgendwie denken, wir haben nichts Besseres zu tun, sondern wir wollen wirklich, dass die breite Masse unserer Gemeinde, auch gerade die Familien mit ihren Kindern kommen können und gemeinsam beten können. Und stellt euch mal vor, wir machen das. Stellt euch mal vor, wir kommen heute Abend zusammen und beten gemeinsam. Oder stellt euch mal vor, wir kommen montags zusammen und beten gemeinsam. Stellt euch mal vor, wir kommen in unseren Familien zusammen und beten gemeinsam. Stellt euch vor, in den verschiedensten Kreisen, in der Jugend, im 20-Plus-Kreis, kommen wir zusammen und beten gemeinsam, dass Gott uns all das gibt, was wir brauchen, um sein Wort weiterzutragen, seine Liebe weiterzutragen, trotz äußerer Einschüchterungsversuche. Und stellt euch mal vor, dass Gott das, was er damals wahrgemacht hat, auch heute wahrmacht. Dass er auch uns heute ausrüstet mit Kraft und Unerschrockenheit und Mut, sein Wort weiterzugeben. Ich glaube, dann können wir nur staunen, was Gott alles machen wird. Und vielleicht ist es so, dass Gott gerne geben möchte, dass Gott gerne uns ausrüsten möchte mit dem, was wir brauchen, um sein Wort weiterzutragen, dass er aber vielleicht nur darauf wartet, dass wir gemeinsam zusammenkommen und beten. Und wir können ja ehrlich sein, das Gebet ist nicht die größte Stärke dieser Gemeinde. Und vielleicht sind wir kraftlos und mutlos und trauen uns nicht, weil wir nicht zusammenkommen und beten. Und ich lade euch ein. Ihr könnt die Möglichkeit nutzen. Ihr könnt zu Hause in euren Häusern beten. Es geht mir gar nicht darum, wo ihr betet. Es geht mir darum, dass ihr betet. Ich glaube, Gott wird uns gerne geben. Wird uns gerne die Kraft geben, in unseren Familien, auf unseren Arbeitsplätzen, in so einer Art und Weise zu reden, dass es tiefen Eindruck macht auf die Leute, die zuhören. Und ob die Leute dann in einer positiven oder in einer negativen Weise darauf reagieren, das liegt nicht in unserer Hand. Aber es ist auch gut, dass es nicht in unserer Hand liegt. Aber ich glaube, dass Gott wartet, dass wir zusammenkommen und beten. Heute Abend ist eine Möglichkeit, morgen, die ganze Woche. Man kann auf unserer Homepage, auf der Gebetswand gemeinsam beten. Es gibt so viele Möglichkeiten, zusammen zu beten. Lasst uns beten, weil Gott uns ausrüsten möchte. Ich bete noch. Vater, wenn wir uns für dich und für deinen Namen und für deine Botschaft aus dem Fenster lehnen, dann wird uns Gegenwind entgegentreten. Dann werden wir auf Menschen stoßen, die etwas dagegen haben, dass wir über dich erzählen. Das haben wir vielleicht schon gemerkt in unseren jeweiligen Umfeldern, wo wir leben. Das haben wir auch schon als Gemeinde erlebt, wo die Medien oder die Politik oder sonst irgendwelche Leute einfach gegen uns sind und uns versuchen einzuschüchtern. Und oft sind wir diesen Einschüchterungen erlegen und haben uns sprachunfähig gemacht, machen lassen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns ganz neu ausrüstest mit Kraft und mit Stärke, mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, dass wir trotz dieser Einschüchterungen, die immer da sein werden, das hast du vorausgesagt in deinem Wort, dass wir stark bleiben können und dass du uns für die jeweiligen Situationen, in denen wir dann stehen, ausgerüstet sind. Und nicht wir wollen diejenigen sein, die dann reden. Und nicht wir wollen diejenigen sein, die irgendwelche Lorbeeren dann bekommen, sondern du sollst derjenige sein, der redet. Und du sollst derjenige sein, der die Ehre bekommt. Und wir wollen deine Botschafter sein, Herr. Und du hast uns eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, wie wir das tun können. Wir dürfen darum beten. Und ich glaube, wenn wir bitten, dann wirst du geben. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns als Gemeinde zu einer betenden Gemeinde machst. Möchte ich bitten, dass du jeden Einzelnen in seiner Familie zu einem Beter machst, Herr. Egal, ob wir zusammenkommen oder ob wir in kleineren Kreisen irgendwie beten, mach du uns das Gebet ganz neu wichtig. Und auch das ist etwas, was nicht wir irgendwie bewirken können und einen Schalter umlegen können und sagen, jetzt ist mir Gebet so wichtig, sondern du musst es bewirken. Und darum bitte ich dich, dass du mit deinem Heiligen Geist in dieser Gemeinde wirkst, uns das wichtig machst, was dir wichtig ist. Und den Einschüchterungen, denen wir vielleicht morgen oder dieser Woche oder nächsten Monat begegnen werden, da gib du uns das, was wir brauchen, Herr. Amen.